Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Gott stellt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Hey, und hier eine kurze Pause. Dreh dich mal ganz kurz nochmal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Hey, dieser Text sagt uns, die Leiden, die wir durchmachen, die Herausforderungen, die wir haben, hey, jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt kennt das. So, wir sind da keine Ausnahmen. Wir müssen sich einbilden, irgendwie, dass uns was besonders Schweres trifft, härter als alle anderen. Sondern Petrus sagt, hey, macht euch bewusst, ihr steht nicht alleine in diesem Kampf. So, es ist ein Kampf, den wir alle zu kämpfen haben. Es sind Sorgen bei jedem von uns und Ängste, die jedem Einzelnen von uns begegnen. Und deswegen schreibt jetzt Petrus weiter, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrschaft teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, er wird euch Kraft verleihen und er wird eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Amen. Hey, und ich will noch einmal beten und dann starten wir in die Predigt. Vater, wir danken dir sehr für diesen Morgen heute. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der lebendig ist und zu dem wir rufen dürfen, zu dem wir kommen dürfen, so wie wir sind. Ich danke dir so sehr dafür, Vater, dass deine Augen heute auf uns gerichtet sind und dass du uns so dein Herz mitteilen willst. Und ich bete im Namen Jesus, im Namen des Retters, des Sohns, der gekommen ist, um uns mit dir zu versöhnen, bete ich, dass wir heute deine Stimme hören. Heiliger Geist, erfülle mich heute, leite du mich. Ich bete darum, dass alles, was uns heute ablenken will, hier keinen Platz hat. Ich bete im Namen Jesus darum, dass alles, was uns von dir abbringen will, was uns irritieren will, dass es gebrochen wird und keine Macht hat im Namen Jesus, sondern dass wir dein Wort heute annehmen und aufnehmen und dass es in uns richtig Frucht bringt im Namen Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, aus was für einem Gemeindekontext ihr kommt. Ich kann nicht in eure Herzen gucken, so, aber der Punkt, so, Fakt ist, was Petrus uns hier sagt, sind so richtige Wahrheiten für unser Leben. Er erklärt in diesem kurzen Abschnitt ganz fundamental wichtige Dinge für unser Leben als Christ. Und wir wollen uns einmal anschauen, was er uns zu sagen hat, was er über diesen Kampf zu sagen hat, in dem wir stehen, was er über den Teufel zu sagen hat, von dem er ganz felsenfest davon ausgeht und weiß, es existiert. So, und was das mit uns macht, aber nicht nur das. Es geht nicht nur um den Teufel, nicht nur um die bösen Sachen, sondern es geht vor allem darum, was es bedeutet, dass Gott auch noch auf unserer Seite ist. Dass Gott mit uns ist, dass er uns leitet. Oh, preis dem Herrn, Gott sei Dank, das soll hier nicht passieren. Also in der Turnerstraße ist es nicht so schlimm, aber hier wäre es ein Drama. Also auf jeden Fall, dass Gott mit uns ist und was er möchte, dass wir tun, wie er möchte, dass wir leben. Und das ermutigt mich jetzt schon so, dass Petrus sagt, hey, es geht allen von euch genauso. So, keiner ist ausgenommen. So, und der Teufel, ich will zuallererst einmal sagen, der Teufel, er ist real und er will dich zerstören. Der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, um zu rauben und zu morden. So, und er brüllt laut wie ein Löwe, sagt Petrus. Er hält nach jemandem Ausschau, den er verschlingen kann. Er schaut nach einer Familie, die er auseinanderreißen kann. Er schaut nach einer Zukunft, die er zerstören kann. Der Teufel ist auf der Suche nach einer Kirche, die er spalten kann. Er ist auf der Suche nach einem Land, das er teilen kann. So nach Dingen, die er in unser Herz sehen kann und ins Herzen jedes einzelnen Menschen, sodass Menschen nie ein normales Leben führen können, dass wir nie das Leben führen, zu dem Gott uns eigentlich berufen hat. So, und der Teufel, das will ich ja auch mal sagen, der Teufel ist nicht nur hinter Pastoren und Predigern her, nicht nur hinter uns als Lead-Team. So, ich finde das total ermutigend, wenn immer wieder so richtig Leute ankommen und sagen, hey, wir beten für euch. wir beten für euch und ihr habt ja so viel zu tragen und auszufechten. Und ich denke, Hammer, das ist total ermutigend. Aber weißt du was? Ich bin auch für dich, weil du hast auch viel zu tragen und auszufechten. Weißt du, der Teufel ist nicht nur hinter Pastoren und Leitern her und Predigern, sondern er ist hinter Müttern mit Kindern her, hinter SAPlern, hinter Beamten, hinter Lehrern. Der Teufel ist hinter IT-Lern her. Er ist hinter Kassierern, hinter Azubis, hinter Menschen her, die ein ganz normales Leben führen. Und der Teufel will dich zerstören. Und deswegen müssen wir uns das bewusst machen. Wir müssen das wissen und wir müssen aber auch seine Angriffe identifizieren. So, aber nicht nur, dass wir die Angriffe identifizieren, sondern wie gesagt, wir müssen wissen, was es bedeutet, dass Gott in all dem mit uns ist. Weil wir sind in diesem Kampf nicht allein. Wir stehen in diesem Kampf nicht allein. Deswegen habe ich die Predigt heute genannt, meine Kirche steht Seite an Seite. So, wir stehen Seite an Seite in diesem Leben und in diesem Kampf, den wir auszukämpfen haben. Und das ist total ermutigend und gibt uns eine richtige Perspektive. Weil weißt du, in dem Moment, wo du Jesus annimmst, wo du betest, dass Gott dein Herr wird und dein Retter wird, da passiert in dir etwas. So, Jesus macht dein Leben völlig neu, in einem Augenblick. Er macht dich neu, er belebt dich, er kommt auf dich und macht dein ganzes Leben neu. So, du bist vorhin in die eine Richtung gelaufen und jetzt bist du verändert und gerettet und gehst in eine andere Richtung. So, und die Bibel schreibt das so, dass wir so in eine lebendige Hoffnung hineingeboren werden. So in eine lebendige Hoffnung, nicht in eine Hoffnung, die vergeht, sondern auf die Hoffnung, dass wir einmal ein ewiges Leben im Himmel bei Gott leben werden. So, aber der Punkt ist, so, wir werden nicht nur in die lebendige Hoffnung hineingeboren, sondern in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, wo wir bitten, dass er in unser Herz kommt, da werden wir auch in einen sehr realen Struggle und in einen sehr realen Kampf hineingeboren, der bis an unser Lebensende geht. Das ist wirklich die Wahrheit. So, weil was bedeutet es denn jetzt, angegriffen zu werden? So, was bedeutet das? So, weil nicht alles, was wir meinen, ist ein Angriff vom Teufel auf uns. Weißt du, wenn wir sagen, hey, mein Konto ist ständig leer, das ist der Teufel, der das macht, hey, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Teufel, dann ist es vielleicht eher dein Konsumverhalten. Oder wenn du sagst, der Teufel macht, dass ich dick werde, obwohl ich ihm ständig widerstehe, hey, dann musst du dir vielleicht mal bewusst machen, du musst da nicht so sehr dem Teufel widerstehen, sondern eher der Toffifee-Packung, der du widerstehen sollst und die du zurückweisen musst. So, ne, wenn du auf der Arbeit bist und dich die ganze Zeit beschwerst, alle sind gegen mich, mein Chef mag mich nicht, der ist gegen mich, der meint es nicht gut mit mir, alle meine Arbeitskollegen sind gegen mich, und du sagst, es ist der Teufel, dann muss das nicht unbedingt der Teufel sein, wenn du unzuverlässig bist, dein Chef mit dir deswegen unzufrieden ist und du schlecht über die Kollegen redest. Das ist nicht der Teufel. So, aber was der Teufel tut, ist, er nutzt Situationen in unserem Leben, er nutzt Herausforderungen, Schwierigkeiten und Probleme, um uns dann anschließend anzugreifen und zu attackieren. Petrus spricht zu den Christen einer Kirche und er sagt, hey, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr unter Beschuss steht. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr angegriffen seid. Der Teufel brüllt wie ein Löwe und er hält nach jemandem Ausschau, den er verschlingen kann. Und vielleicht bist du das ja. Und ich will dir deswegen heute mal die Frage stellen, hey, bist du diese Person, der immer wieder Gedanken zugeworfen werden, die sich wieder und wieder in deinem Kopf wiederholen, die dich wieder und wieder fragen und zweifeln lassen und die dir wieder und wieder sagen, dass du wertlos bist, dass da nichts ist, wofür es sich zu leben lohnt und Gedanken der Angst und der Sorge? Hey, weil dann will ich dir sagen, dann wirst du angegriffen vom Teufel, weil genau darauf legt Petrus hier nämlich den Fokus. Er spricht in diesem Text genau darüber. Er sagt, ein Angriff des Teufels äußert sich genau darin. Weil wenn der Teufel uns angreift, er lässt uns nicht einfach tot umfallen. Dazu hat er nicht die Macht. So, er kann das nicht einfach tun. So, aber was der Teufel tun kann, wie gesagt, ist die Tragödien und die Herausforderungen und die Nöte in unserem Leben zu nehmen und uns dann anschließend mit Gedanken und Gefühlen und Dinge zu attackieren in unserem Kopf, in unserem Herzen, weil er will, dass sich das verfestigt und aufgeht und schlechte Frucht bringt. Das will er tun und das ist die Art und Weise, wie er auf uns losgeht. So, weil gut zu wissen, aber hier an der Stelle ist erstmal, das ist deine erste Lücke, die du gerne ausfüllen kannst, der Teufel greift uns an, aber es ist kein Hinterhalt. Das ist die gute Nachricht. Er greift uns an, aber es ist kein Hinterhalt. Der Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. So, das heißt, der Löwe ist da, aber bevor er angreift, brüllt er laut. Es gibt ein Warnsignal. Es gibt etwas, das uns wissen lässt, okay, da kommt gleich ein Angriff. Und die Frage wäre ja, wenn hier ein Löwe wäre in diesem Saal und er würde da stehen und laut brüllen, was wäre die einzig angemessene Reaktion? Ich würde denken, hey, lauf so schnell du kannst. Ich würde versuchen, so schnell wie möglich hier aus diesem Saal zu verschwinden und in mein Auto und nach Hause zu fahren. So, ne? Aber das ist nicht das, was Petrus sagt. Er sagt nicht, lauft, wenn ihr einen Löwen brüllen hört, sondern er sagt, widersteht ihm. So, das einzig Logische, was sich uns erschließt, wegzulaufen. Petrus sagt, hey, wir sollen ihm widerstehen. Und ich liebe das jetzt total, dass Petrus das so praktisch macht. Der erste Petrusbrief ist sowieso der absolute Hammer. Du musst den durchlesen zu Hause. Ne, Petrus redet so praktisch darüber und erklärt, wie das aussieht, dass wir widerstehen. So, und darüber geht heute die Predigt. Wir brauchen Gottes Wort, um eine Strategie zu haben, wie wir damit umgehen sollen. Und wir lesen jetzt in Vers 6, da gibt er nämlich dann die Antwort darauf. Hey, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. Beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und ich will dir unbedingt diesen Vers erklären, weil Petrus schreibt dir an eine jüdische Zuhörerschaft. Das heißt, er schreibt an Christen, die aber die ganze Geschichte der Juden kennen. So, und im Alten Testament, da lesen wir davon und sie kannten es, sie haben die Geschichten gehört und haben sie auswendig gelernt, dass Gott das Volk Israel mit mächtiger Hand und mit seinem ausgestreckten Arm gerettet hat. Das heißt, diese Terminologie, die war überhaupt nichts, was ihnen fremd war. So, er schreibt, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. So, und Petrus erinnert sie jetzt daran, dass dieselbe Hand Gottes, die das Volk Israel aus Ägypten herausgerettet hat und sein mächtiger Arm, sein ausgestreckter Arm, sie durch das Meer hindurchgeführt hat, die das Wasser geteilt hat, durchs Meer hindurchgeführt hat, dass die mächtige Hand Gottes immer noch am Werk ist, dass sie immer noch mächtig ist, dass sie nichts von ihrer Kraft verloren hat und vor allem auch immer noch den Plan Gottes in dieser Welt verfolgt und zum Ende bringt. Und deswegen habe ich drei Dinge heute für uns, die Hand Gottes auf unserem Leben so repräsentiert. Und als erstes will ich dir sagen, die Hand Gottes steht für seinen Plan für dich. Die steht für seinen göttlichen Plan für dich. Wenn ich so auf mein Leben gucke, dann bin ich total dankbar dafür, dass Gottes Plan über meinem Leben steht und nicht meine eigenen Pläne. Selbst dann, wenn ich dachte, dass meine Wege besser sind als Gottes Wege, wenn ich es selber versuchen wollte, dann bin ich doch so richtig dankbar dafür, dass Gott nicht von mir ablässt, sondern dass er seinen Plan mit mir verfolgt und mich zum Ziel bringen will. So, Petrus wusste ganz genau, wovon er spricht. So, Petrus wusste ganz genau, was das bedeutet. Und ich will dich auch einmal so fragen, hey, bist du nicht dankbar für den Plan Gottes, den er mit deinem Leben hat? Hey, wenn das so ist, dann wink mir einmal ganz kurz zu. Wenn du dankbar bist, yes. Richtig cool, so viele von euch haben jetzt gewunken. Und jetzt möchte ich einmal, dass ihr euch eure Hand anschaut. So, wenn man winkt, ne, dann hat man seine Hand vor Augen. Guck dir mal ganz kurz deine Hand an. Du kannst sie sehen, du kannst sie spüren, du kannst sie bewegen. Und das unterscheidet deine Hand von der Hand Gottes. Weil die Hand Gottes ist unsichtbar und du kannst sie nicht sehen. Aber du kannst die Hand Gottes in deinem Leben auf jeden Fall wahrnehmen, wenn sie sich bewegt. Weil wenn sie sich bewegt, dann verändern sich Dinge in deinem Leben. Das heißt, die Hand Gottes ist immer dann am Werk, wenn sich Dinge neu verändern, wenn sich Türen öffnen, wenn du merkst, wow, ich werde auf eine ganz neue Spur gebracht und geleitet. Hey, die Hand Gottes ist mit dir und sie verändert Dinge in deinem Leben und sie erfüllt Gottes Plan mit deinem Leben. So, und Petrus ist selbst durch Dinge durchgegangen. Petrus selber hat Sachen in seinem Leben erlebt, wo er die Hand Gottes in seinem Leben gesehen hat. Und wer wäre besser geeignet, um darüber zu reden, als jemand, der Gott wirklich gesehen hat? Weil er war ja mit Jesus zusammen. Er hat sein Leben mit Jesus verbracht und ist ihm nachgefolgt. Er hat mit ihm Zeit verbracht und er hat ihn wirklich gesehen von Angesicht zu Angesicht. Er hat mit ihm gegessen, er hat mit ihm Witze gemacht, sie haben viel unternommen. Und Jesus sagt jetzt nämlich an einer Stelle in Johannes 10, Vers 30, hey, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott im Himmel. Und das heißt, Petrus hat Jesus gesehen und deswegen hat er Gott gesehen. Er hat ihn wirklich gesehen. Und Jetzt sagt er zu all denen, die angegriffen werden, zu all denen, die unter Beschuss stehen, zu all denen, die niedergeschlagen sind, die nicht mehr weiter wissen, die von Sorgen beladen sind, von all denen, die sich in den Schlaf, zu all denen, die sich in den Schlaf weinen, zu all denen, die nicht wissen, wie morgen werden wird. Zu all denen sagt Petrus, du hast die Oberhand in jeder Situation. Und zwar, weil Gottes Hand mit dir ist, weil seine Hand auf deinem Leben liegt. Sie ist mächtig, sie ist wunderbar, sie ist auf deinem Leben. Gottes Hand ist auf deinem Leben und sie wird siegreich sein. So seine Bestimmung mit deinem Leben wird eintreffen, wenn du Gott suchst und ihm vertraust. So schau mal in Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, ich weiß ganz genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Und das war zu einer Zeit, wo gar nichts danach aussah, dass irgendwie Gottes Plan erfüllt werden wird. Es war nur Not und Zerstörung und Unsicherheit. Und Gott sagt genau in die Situation hinein, hey, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und das ist so richtig, richtig ermutigend. Weißt du, weil wenn du heute hier bist und angegriffen bist, wenn du unter Beschuss stehst, wenn du dich so fühlst, als ob Dinge auf dich einprasseln und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, hey, dann musst du wissen, Gottes Hand ist mit dir, sie liegt auf deinem Leben und sie leitet dich. Dieselbe Hand, wie gesagt, die das Meer geteilt hat, die ist mit dir und sie wird einen Weg rausbereiten. Gott ist mit dir und er hat einen Plan. Und das Zweite ist, Gottes Hand steht für seine Versorgung in deinem Leben. Und auch da, wer könnte besser geeignet sein, um Christen zu ermutigen, dass Gott versorgt, als Petrus, der gesehen hat, dass Jesus quasi mit fast nichts eine Menschenmenge von fast 20.000 Menschen satt gemacht hat. Dass jemand da ist, der gesehen hat, wie eine Mangelsituation da war und dann wurde das Wenige, was sie hatten, in Jesu Hand gelegt und er hat gesehen, wie sich das dann multipliziert. Er hat gesehen, wie dann auf einmal Neues entsteht und wie Versorgung genau da entsteht, wo scheinbar nicht zu sein scheint. So, und er wusste, dass es sich manchmal so anfühlt, als ob du Mangel hast. Er wusste, dass es sich so anfühlt, als ob nicht alle Dinge in deinem Leben so zur Verfügung stehen, wie du es dir gerne wünschst. Aber der Punkt ist so, deine Versorgung ist niemals von deiner eigenen Kraft abhängig, sondern davon, dass du das, was du hast, immer wieder in Gottes Hand legst und erwartest, dass er es multipliziert und erwartest, dass er dich versorgt. Weil Gott ist dein wunderbarer Vater, sagt die Bibel. So, du brauchst dich nicht sorgen, das ist richtig ein Gebot. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Sorgt dich nicht, weil Gott euch versorgt. Schaut auf die Blumen, schaut auf die Vögel. Hey, ich versorge sie, ich kümmere mich um sie. Also wie viel mehr um euch, sagt Jesus. Wie viel mehr um euch. So, Gottes Hand steht für Versorgung in unserem Leben. So, es gibt harte Zeiten in unserem Leben. Es gab sie vielleicht bei dir, aber in diesen Zeiten dürfen wir immer wieder erleben, dass Hoffnung kommt und kommt und kommt und irgendwie nicht aufhört. So, es war so, dass wir zu kämpfen hatten. Vielleicht hast du dich so gefühlt, als ob du den nächsten Tag nicht überstehen kannst. Aber du hast alles, was du hattest, so an Jesus gehängt und trotzdem ist dann die Kraft immer wieder gekommen. Immer wieder und immer wieder. Freude ist wieder gekommen. Zuversicht ist wieder gekommen. Frieden ist wieder gekommen. So ein neuer Tag ist angebrochen, trotz unserer Vergangenheit. Gottes Hand ist die Hand der Versorgung. Und als Drittes ist die Hand Gottes unser Schutz. Die Hand Gottes ist unser Schutz. Gott hält mich fest umschlossen. Er hält mich fest in seiner Hand. So, und auch da wieder Petrus, er hat genau das erlebt. Er hat erlebt, dass Gottes Hand auf seinem Leben liegt, ihn schützt, ihn fest umklammert hält und ihn vor allem dann rettet, wenn er gerade einsinkt. So, Petrus ist auf dem Wasser gelaufen. Er ist mit Jesus zusammen wirklich auf dem Wasser gegangen. Das ist keine Figure of Speech, das ist quasi keine Metapher, sondern er ist tatsächlich auf dem See, auf dem Wasser zu Jesus gegangen. Und die Geschichte ist total interessant in Matthäus 14. So, weil er versucht, zu Jesus zu kommen und kurz bevor er ihn erreicht, kurz bevor er da ist, dann auf einmal sinkt er ein. Und wir lesen das in Matthäus 14, 29, 30. Kaum war er bei ihm, hey, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Und er schrie, Herr, hilf mir, Jesus. So, er ruft zu Jesus, bevor er komplett untergeht. So, er sinkt ein, aber er ist noch nicht versunken, er ist noch nicht weg. Er ruft zu Jesus und schreit nach ihm. Und der Löwe kann brüllen, aber er hat noch nicht gesiegt. Du kannst vielleicht einsinken, aber du bist noch nicht versunken. Und jetzt lies mal in Vers 31. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Mach mal bitte einen Kreis um das Wort sofort, weil das so ermutigend ist für mich. Ich habe die Geschichte so ganz neu gelesen. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest und klammert. Weil die Geschichte wird hier so erzählt, Jesus geht nicht auf Petrus zu. Petrus geht auf Jesus zu. Er macht sich auf, er geht in seine Richtung. Und dann als Jesus sieht, wie Petrus untergeht und als er seinen Rufen hört, dann streckt er sofort seine Hand aus und Petrus ist nah genug dran, um von der Hand Jesu ergriffen zu werden. So ist hier unser Problem, glaube ich, ist echt ganz oft, dass wir nicht nah genug an Jesus dran sind, um uns von ihm ergreifen zu lassen. So, wir gehen unter und haben das Gefühl, es läuft nicht richtig, aber wir suchen Gott gar nicht, aber wollen irgendwie trotzdem, dass er uns rettet. So, und ich will dich so ermutigen, hey, wenn du angegriffen wirst, dann such Jesus, sei ganz nah an ihm, weil wenn du dann zu ihm rufst, er wird sofort seine Hand ausstrecken, er wird dich retten. So, ich bin heute hier, um dem Löwen, um dem Lügner, um dem Teufel zu proklamieren, dass ich in Gottes Hand bin. Selbst wenn ich untergehe, selbst wenn der Wind und die Wellen in meinem Leben stürmen und wüten, dann bin ich in Gottes Hand. Gott hält mich fest umschlossen. Er hält mich fest in seinem Schutz. Selbst wenn ich eine kurze Weile leide, Gott lässt mich nicht da. Er ist mein Gott und ich bin in seiner Hand. Sag mal Amen, wenn du das glaubst. Amen. Petrus sagt, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. So, weißt du, Gott hat mich heute wirklich in dein Leben geschickt, um dir zu sagen, du kämpfst vielleicht gerade innerlich, aber es muss diesen Moment geben, wo du vielleicht gar nicht mehr selber kämpfst, sondern wo du einfach sagst, Herr, rette mich. Ich schaffe das nicht allein. Ich bin nicht stark genug. Weil wenn du dich unter die mächtige Hand Gottes beugst, dann wird er dich zur rechten Zeit aufrichten. Er wird dich aufrichten, weil Gott lässt es manchmal zu, dass wir einsinken. Er lässt es wirklich zu, dass wir einsinken. Das ist gar keine Überraschung. Ich sehe das in so vielen Leben. Ich sehe es in meinem Leben. Er lässt zu, dass wir einen kurzen Moment einsinken. Aber dann, wenn wir zu ihm rufen und er uns raufzieht, hebt er uns auf einmal höher, sodass alle Welt sieht, dass er mit uns ist. So, und 1. Petrus 5, Vers 7 sagt uns jetzt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich liebe diese Bibelstelle so sehr. Ich nehme die so oft und mache mir bewusst, okay, ich muss meine Sorgen auf Gott werfen. Ich muss das nicht selber mit mir rumtragen, sondern ich will es auf Gott werfen. Und wenn du manchmal in einen Kampf kommst, dann brauchst du manchmal eine Waffe, die du kennst. Du brauchst etwas, was du kennst. Der Hirtenjunge David noch zu der Zeit, als er noch kein König war, der musste gegen den Riesen Goliath kämpfen und er wurde dann von dem König mit einer schweren Rüstung ausgestattet, ihm wurde ein Schwert gegeben und es sah so aus, als ob er jetzt alles hatte, was er brauchte. Aber er steht da und er konnte sich kaum bewegen und er sagt, hey, ich kann in dieser Rüstung nicht kämpfen. Das ist nicht für mich. Ich brauche nicht das. Ich brauche eine Waffe, die ich kenne. Ich brauche meine Schleuder. Und deswegen musst du genauso, du musst dir Bibelverse in deinem Leben nehmen, die du kennst, eine Waffe, die du kennst und damit anfangen zu kämpfen. Du musst dir Bibelverse nehmen, weil das Wort Gottes ist eine Waffe. Es ist eine Waffe, um die Angriff des Teufels zurechtzuweisen und uns bewusst zu machen, wir stehen unter Jesus. Er versorgt mich, er ist mit mir, ich muss mich nicht fürchten, weil er unser Hirte ist und er vorangeht. Und ich werde keinen Mangel leiden. Deswegen machen wir uns bewusst, jeder Vers, der uns ermutigt, jede Bibelstelle, die zu uns spricht, hey, implementier die in deinem Leben, nimm die und fang an, dich darauf zu stellen und damit zu kämpfen. Die Sache ist nur, jetzt genau in diesem Vers, in Kapitel 5, Vers 7, ich habe diesen Vers schon ganz oft genommen und versucht, das zu tun, was Petrus hier sagt. Werft alle eure Sorge auf Gott. So, aber jetzt ist Petrus ein Fischer und ich muss dann so daran denken, dass er an einer anderen Stelle, dass er mitbekommen hat, wie Jesus auch zu ihm spricht, während er gerade am Fischen war. Er sagt, werft eure Sorge auf Gott. Jesus hat einmal zu Petrus gesagt, dass sie ihre Netze noch einmal auswerfen sollen, nachdem sie ganze Nacht sich abgemüht hatten. Und Petrus sagt, hey, Jesus, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Wir haben es schon probiert. Wir haben schon alles gegeben, was wir hatten. Aber weil du es sagst auf deinen Worten, werden wir die Netze noch einmal auswerfen. Wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir anfangen zu tun, was Gott sagt. Unsere Sorgen werden gehen, wenn wir das tun, was Gott von uns möchte. Wenn wir anfangen, loszulassen und auf seinen Worten Dinge nochmal zu versuchen. Wisst ihr, ich habe schon so oft in meinem Leben es mit meiner eigenen Kraft probiert. So oft. Ich habe versucht, es selbst hinzubekommen. Ich habe versucht, selber eine Lösung zu finden. Aber das widerstrebt mir total, das anzunehmen für mich, diesen Vers, weil es bedeutet, dass ich Kontrolle abgeben muss. Gott, ich habe es schon versucht, aber wenn du es sagst, will ich es noch einmal versuchen. Und deswegen will ich jetzt darüber reden, wie wir Angriffen widerstehen. Das erste ist nämlich, vertraue nicht auf dich selbst, sondern unterstelle dich Gott. Und das ist was ich, wenn es dir so ein bisschen so geht wie mir, dann wird auch dir das total widerstreben, deiner Natur, sag ich mal. Weil sich Gott zu unterstellen, bedeutet, das Steuer aus der Hand zu geben. Es bedeutet, Kontrolle abzugeben. Es bedeutet zu sagen, nicht das, was ich will, soll geschehen, Jesus, sondern das, was du willst, soll geschehen. Mach es auf deine Art und Weise. Weißt du, du kannst genau das sagen. Du kannst, wenn hier steht, unterstelle ich Gott, kannst du auch hinschreiben, ordne dich unter, gib Kontrolle ab, lass das Steuer los. Aber Petrus, der hat Jesus gesehen, wie er genau das gemacht hat. Jesus war der König der Herrlichkeit, Gott selbst, der Gott des gesamten Universums. Und Petrus hat Jesus gesehen, wie er auf diese Welt gekommen ist und wie er die Rolle eines Dieners angenommen hat. Wie er die niedrigste Aufgabe gemacht hat und gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Das heißt, Jesus macht uns vor, was es bedeutet, so sich zu unterstellen. Es bedeutet, sich selber klein zu machen. Und vielleicht liegt mein Problem darin, dass ich diesen Vers 7, dieses werft eure Sorgen auf Gott, einfach versucht habe, so anzuwenden, ohne seinen Kontext. So, und das Ding ist nämlich, wenn wir einen Vers nehmen und ihn anwenden wollen für uns, weil er sich so gut anhört, aber wir den Kontext nicht beachten, dann versuchen wir einfach, uns das raus, so wie Rosinen picken. Dann versuchen wir das zu machen oder das anzunehmen, was sich gut anfühlt. Aber wir müssen verstehen, wir müssen das Prinzip verstehen, was Gott uns lehren möchte durch sein Wort. Weil der Abschnitt sagt nämlich, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöht. Und jetzt ist im Griechischen ein Komma. Der Satz geht hier weiter. Da ist kein Punkt. So, es sagt nicht, dieser Teil ist eine Sache und jetzt kommt der nächste Teil und jetzt werft eure Sorgen auf Gott, sondern es ist zusammenhängend. Beugt euch unter die starke Hand Gottes, gebt ihm alles ab, ordnet euch ihm unter und er wird euch zur rechten Zeit erhöhen und werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Hey, das bedeutet, das Gebot, was Petrus uns gibt, ist, ordnet euch unter, unterstellt euch Gott. Wir lesen am Anfang des Textes, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und jetzt sagt er, ordnet euch Gott unter und die Folge ist, dass ihr alle eure Sorgen auf Gott werft. Dass ihr alles, was ihr habt, auf Gott werft und ihr erlebt, dass er für euch sorgt. Weil du musst wissen, so oft sind Angst und Stolz im gleichen Paket mit drin, das wir in unserem Leben so zu tragen haben. Weil wenn du darauf bestehst, es auf deine Art zu machen, hey, dann kannst du doch damit rechnen, dass es sich so anfühlt, als ob du das Gewicht der ganzen Welt auf deinen Schultern hast. Weil es ist auch so. Du kannst dich einfach Vers 7 anwenden und dich dazu entschließen. Gott, nimm mir meine Sorgen. Nimm sie von mir. Das macht mir solche Sorgen, Gott. So, ist es egal, wenn wir untergehen? Ist es egal, wenn wir sterben? Und genau das hat Petrus mal gesagt, als sie im Boot waren mit Jesus. Jesus, ist dir egal, dass wir sterben? Wir werfen unsere Sorgen auf Gott. Aber wir wollen, dass er die Dinge genau so löst, wie wir uns vorstellen. Das heißt, im Zentrum unserer Sorge und im Zentrum von unseren Ängsten steht immer unser Stolz. Der Grund, warum du so ängstlich bist, ist, weil du dich selbst im Zentrum hast. Aber ich will dir sagen, das ist nicht dein Thron. Das ist nicht dein Platz. Du musst verstehen, dass Gott auf dem Thron deines Lebens sitzen will. Dass er nicht nur dein Retter sein will, sondern dass er dein Herr sein will. Dass er dein Leben in der Hand hält und bestimmen will, wo es lang geht. So, achte mal auf die Sprache, die wir dann so oft sagen. Gott, ich weiß nicht, ob ich schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich habe, was es braucht, den nächsten Schritt zu gehen. Ich. Ich stehe da im Zentrum. Der Grund, warum du die Sorgen mit dir rumträgst, ist, die du nicht los wirst, ist, weil du eine Last trägst, die du nicht tragen solltest. Deswegen sagt Petrus uns, beug dich unter die mächtige Hand Gottes, weil du sonst niedergedrückt bleibst durch deinen Stolz. So, ich habe mal mit Gott geredet und so gesagt, Gott, Vater, all das, was jetzt vor mir liegt, an Schritten, an Perspektive, an Neuem, was ich glaube, was ich jetzt gehen soll. Gott, ich weiß nicht, ob ich habe, was es brauche, um diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu gehen. Und Gott hat sich das alles angehört. Gott liebt uns ja und er ist geduldig mit uns. Und dann am Ende, als ich so gebetet habe, hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, okay, alles klar, da bist du fertig. Weil, frag dich doch mal, hattest du, was es brauchte, um bis hier hinzukommen? Und das hat mich so richtig gepackt. Weißt du, wenn Dinge vor uns liegen und dann, dass wir zu Gott gelaufen kommen und sagen, Gott, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, wie sich das lösen soll. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Gott, frag dich doch mal, hey, hattest du, was es brauchte, an eigener Kraft, an eigenem Vermögen, um bis hier hinzukommen? Und ich glaube, die Antwort darauf offenbart ganz viel über uns. Hey, das Gebot ist, demütige dich und ordne dich unter. Und du, wenn du das tust, dann wirst du erleben, dass die Sorgen zusammen mit deinem Stolz gehen werden. Dann, wenn du dich selbst aus dem Zentrum nimmst und Gott auf den Thron setzt und deine Hände hebst und einfach sagst, Herr, ich bin ein Sünder. Ich kann keinen Schritt gehen ohne dich. Herr, ich kann nicht atmen ohne dich. Jesus, ich kann nicht ohne dich essen, nicht ohne dich arbeiten. Ich kann nicht ohne dich beten. Ich kann nicht ohne dich meine Kinder erziehen. Ich kann nicht ohne dich dienen. Jesus, ich kann nicht ohne dich leben. Ich kann nicht ohne dich Frieden haben und ich kann nicht ohne dich Freude haben. Hey, Gott sagt in diesem Moment, wo du dieses Gebet sprichst, jetzt bin ich bereit, dich über den Wind, das Wasser, über die Wellen und über deinen Stolz zu heben. Und du wirst erleben, dass ich an deiner Seite bin und dich rette. Weil die Sorgen sind immer die Frucht, aber die Wurzel davon ist Stolz. Und wenn du die Wurzel rausreißt, dann wird auch die Frucht nicht mehr wachsen. Und da, wo es so herausfordernd wird, und zwar extrem herausfordernd, ist der einzige Weg, nämlich wie du das Fundament findest, ist, dass du komplett loslässt. Dass du komplett loslässt und manchmal wirklich auf den Boden aufschlägst und nicht weiter weißt. Dass du keine Option mehr hast, dass du nicht weiter weißt, außer dich noch an Jesus zu wenden. Aber genau das ist der Punkt, wo wir dann wieder aufbauen können. So, genau das ist der beste Ort, um wieder neu ein guter Ehemann und Vater zu sein. Indem du sagst, Herr, rette mich. Neu zu leiten, besser zu leiten. Nicht, Gott, ruf mich und ich werde zu dir kommen, sondern du sagst, Herr, rette mich. Herr, rette mich, ich brauche dich. Weil dann zeigt sich Gottes Hand über deinem Leben. Petrus wusste es damals noch nicht. Er dachte, es würde ganz, ganz viel in seiner eigenen Kraft liegen. Er hat zu Jesus gesagt, Jesus, selbst wenn alle anderen dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Dass diese Pfeifen dich im Stich lassen, das war mir sowieso klar. Dann guck dir doch mal an. Aber ich werde dir treu sein bis ans Ende. Ich werde sogar bereit sein, für dich zu sterben. Aber was Petrus lernen musste, ist, dass man sich nicht so viel auf seine eigene Kraft einbilden muss. So, weil Jesus sagt zu ihm, hey, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, mich nicht zu kennen, dass du nichts mit mir zu tun hast. Und genau das ist auch dann passiert. Jesus hat Petrus sogar vor dem Angriff gewarnt. Er hat gesagt, hey, da kommt etwas, Petrus. Da kommt etwas. Aber manchmal hören wir, genauso wie Petrus, irgendwie nicht richtig hin oder nicht richtig zu. Und dann sind wir überrascht. Und dann tun wir so, als ob wir in einen Hinterhalt geraten und dass wir auf einmal umzingelt sind von allen Seiten. Aber das ist normal für einen Christen, dass er angegriffen wird. Jesus hat Petrus sogar gesagt, der Teufel hat darum gebeten, euch zu sichten wie den Weizen, euch richtig durchzuschütteln. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhört. Wisst ihr, wenn wir manchmal durchgeschüttelt werden und alles in unserem Leben erschüttert wird und dann fällt manchmal alles raus, was nicht echt ist. Und das, was echt ist, das bleibt. Aber das Gute ist so, Jesus sagt auch, er betet für uns. Er betet für uns. Petrus, ich weiß, dass du versagen wirst, aber ich werde nicht versagen. Und mein Plan mit dir wird auch nicht versagen. Und jetzt, Jahre später, schreibt Petrus diesen Brief an Christen und er sagt, beugt euch unter dem mächtigen Hand Gottes. Euer Feind, der Teufel, ist wie ein brüllender Löwe. Er sucht nach jemandem, den er verschlingen kann. Er sucht nach jemandem, den er mit Zweifeln und Angst und Egoismus zerstören kann. Er sucht nach jemandem, den er dazu bringen kann, zu gehen. Den er dazu bringen kann, rauszugehen aus der Gemeinschaft, aus der Verbundenheit. Aber genau das, all das, was uns rausbringen will, das sollte uns eigentlich in die Gemeinschaft hineinführen. unsere Krisen, unsere Herausforderungen, unsere Nöte, die sollten uns nicht dazu bringen, dass wir uns isolieren. Weil wenn wir uns isolieren, dann sind wir noch viel anfälliger dafür, dass sich Lügen und Sorgen und all das in unserem Leben verfestigen. Was wir tun müssen, wenn wir solche Nöte und solche Herausforderungen in unserem Leben haben, hey, wir sollten die Gemeinschaft mit anderen suchen. Wir sollten uns öffnen. Wir sollten bereit sein zu sagen, hey, bitte betet für mich. Und deswegen will ich dich so, so sehr ermutigen heute. Werde unbedingt Teil einer Kleingruppe. Hey, wir lieben Kleingruppen in der Ekklesia. Wir lieben Kleingruppen, weil sie der Ort sind, wo du erlebst, dass Seite an Seite Christen stehen, mit dir beten, mit dir kämpfen, mit dir den Alltag leben. Aber vor allem, du wirst merken, du bist nicht der Einzige, dem es so geht. Du bist nicht der Einzige, der gerade Nöte durchlebt. Du bist nicht der Einzige, der gerade herausgefordert ist und dem es schlecht zu gehen scheint. Aber was du tun musst, ist, dich dort dann auch zu öffnen. Du musst sagen, hey, es ist nicht alles so, wie es scheint. Es sieht so gut aus, unser Haus, unser Auto, unsere Familie ist alles top. Aber wisst ihr, ich habe gerade richtig, richtig zu kämpfen. Du brauchst das, dass du einen Ort hast, wo du deine Fragen stellen kannst. Du brauchst einen Ort, wo du ehrlich sein kannst. Weil andere wollen dich ermutigen und Gott will dich auch gebrauchen, um andere zu ermutigen. Um Wahrheit Gottes in dein Leben hineinzusprechen. Und deswegen will ich dich heute ermutigen, hey, steig vom Thron ab. Ein praktischer Schritt ist, dass du Teil einer Kleingruppe wirst und andere Menschen in dein Leben hineinlässt. Andere in deinem Leben teilhaben lässt. So, vielleicht bedeutet das für einige von euch in diesem Trimester jetzt im Herbst, dass sie einen Schritt gehen, den sie bisher noch nie gegangen sind. So, dass man sich öffnet und trotz der Frage, hey, was ist, wenn mich das blöd dastehen lässt? Was ist, wenn ich mich damit jetzt irgendwie verletzlich mache? Hey, dann würde ich dir sagen, es ist trotzdem genau das, was du brauchst, um heil zu werden. Weil schau mal, in Jakobus 5, Vers 16, da steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. So in diesem Moment, wo wir Menschen in unser Leben hineinlassen, wo wir Dinge laut aussprechen, wo wir nicht nur diesen ganzen Wust, den wir in unserem Kopf haben, für uns behalten, sondern wo wir sagen, hey, ich habe gerade da und da und damit zu kämpfen. In diesem Moment, wo du dein Herz öffnest, kommt Licht hinein und die Last wird leichter und du wirst erleben, dass Gott dich heilen wird. Wirklich, du wirst erleben, dass Gott dich heilen wird. Werde Teil einer Kleingruppe und sei bereit, über dein Herz und über dein Leben zu sprechen. Weil so ordnest du dich Gott unter. Du machst dich verletzlich. Und als Letztes will ich dich heute so ermutigen, dass egal, wie es dir gerade geht, ich weiß, viele von euch sind gerade herausgefordert und es scheint so gut von außen. Ihr habt so viel, was sich zu haben lohnt. Aber innerlich kämpft man mit Fragen, mit Zweifeln, mit Ängsten, mit Nöten, mit Dingen, die einen wegbringen wollen von Gottes Liebe. Aber ich will dir heute sagen, geh all in mit Jesus. Ein Weg, wie du erleben wirst, dass sich Dinge in deinem Leben verändern, ist, dass du all in gehst. Weißt du, Petrus sagt, hey, das ist jetzt nicht die Zeit, um sich hinzulegen und sich einzuigeln, zurückzuziehen. Das ist jetzt nicht die Zeit, dass du wegläufst, so dass du dich isolierst, sondern geh all in mit Gott. Werf alles, was du hast, auf ihn. Vertrau ihm, besuch eine Kleingruppe. Hey, besuch Next Steps. Wer Teil des Dream Teams. Wirf alles, was du hast, gerade in deinen Zweifeln, gerade in deinen Fragen, wirf alles, was du hast, auf Jesus. Sag Jesus, ich weiß nicht weiter, aber ich werde ausprobieren, ob du wirklich da bist. Ich werde es versuchen. David sagt, es klappt, also will ich es versuchen, selbst wenn ich gerade nichts fühle. Aber weißt du was? Entscheidungen leiten und Gefühle werden folgen. Wenn du dich einigelst und dich isolierst und dich zurückziehst, dann bist du ein sehr, sehr leichtes Opfer für den Teufel. Aber dann, wenn du die Gemeinschaft suchst und richtig reingehst, wenn du Gott suchst, wenn du in der Bibel liest, wenn du zum Frühgebet kommst, wenn du mitbetest, wenn du stille Zeit hast, alleine zu Hause, dann wirst du merken, dass sich Dinge in deinem Leben verändern, dass du wieder neue Hoffnung, neue Kraft, neue Zuversicht bekommst, weil Gott nie Zerstörung und Unheil für dein Leben geplant hat, sondern sein Plan ist, dir Frieden und Hoffnung und Perspektive zu geben. Deswegen will ich dich so, ich würde dich am liebsten anschreien, aber ich will dich so auffordern, geh all in mit Jesus. Er ist das Einzige, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Alles andere wird vergehen, aber Jesus bleibt. Und seine Liebe zu dir bleibt, seine Gnade bleibt und seine Kraft bleibt. Und Das Gute ist, du kannst heute einen ganz praktischen Schritt gehen, indem du Jesus bittest, in dein Herz zu kommen. Ich weiß genau, ob du das schon mal gemacht hast. Ich weiß genau, ob du eine Beziehung zu Jesus hast, aber ich will dich so einladen, gleich mit mir ein Gebet zu sprechen, wo du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen und dich neu zu machen. Weil die Bibel sagt, in diesem Moment verändert sich alles in dir. Du wirst eine neue Schöpfung und all deine Schuld und alles, was dich von Gott trennt, muss dich nicht trennen, weil Jesus bereits den Preis dafür gezahlt hat. Er will dir eine Last nehmen, er will dir eine Schuld nehmen, er will dir eine Sünde nehmen und er will dich zu einem Kind Gottes machen. Und er will dich an diesen Punkt bringen, dass du sagst, Herr, rette mich. Herr, rette mich, ich brauche dich, ich schaff's nicht ohne dich. Also würde ich uns alle bitten, einmal die Augen zu schließen. Und ich will dir jetzt die Gelegenheit geben, mitzubeten, wenn du es tun möchtest. Ich werde laut vorbeten und ich würde dich bitten, laut mir nachzusprechen. Und um es den Leuten leicht zu machen, die das vielleicht noch nie gemacht haben, heute zum ersten Mal tun wollen. Liebe Ekklesia, lasst uns alle zusammen laut mitbeten, indem wir sagen, Herr Jesus, rette mich. Ich schaff's nicht ohne dich. Ich bin nicht genug. Aber du bist alles. Du bist mein Retter. Du liebst mich und du willst mich. Du hast einen Plan für mich. Und deswegen will ich dich einladen, in mein Leben zu kommen und alles neu zu machen. Ich will dir folgen und ich will loslassen. Ich will meine eigenen Wege loslassen und will bereit sein, dir hinterherzugehen. Ich will dich lieben und dich mit meinem Leben ehren. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du das Gebet hast heute, vielleicht zum ersten Mal, vor allem, egal, bewusst, so, dann will ich dir so richtig, richtig gratulieren. Liebe Ekklesia, lass mal all denen ganz, ganz herzlichen Applaus geben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.